Ich möchte einen jeden Einzelnen ganz herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst heute Morgen. Heute ist ein sehr schöner Sommertag. Vielleicht ist es uns heute Morgen nicht leicht gefallen, herzukommen, weil uns einfach die Hitze zu schaffen macht. Aber ich bin mir sicher, dass Gott auch heute seinen Segen nicht zurückhält. Dafür ist es nicht zu heiß. Und ich durfte in den letzten Tagen einfach immer wieder unterwegs sein. Und wir dürfen einfach sehen, dass viele Pflanzen, viele Früchte einfach diese Wärme auch benötigen, um reif zu werden. Und dabei sind mir die reifen Getreidefelder aufgefallen. Sie haben jetzt so eine schöne Farbe, es ist so schön Gold. Und es ist schön anzusehen, wenn sich diese reifen Ähren im Wind hin und her bewegen. Und ich persönlich mag den Duft dieser reifen Getreidesorten einfach sehr, sehr gerne. Ich mag das. Und für mich ist es was Besonderes. Und überhaupt, wenn wir uns anschauen, wie Gott diese Natur erschaffen hat, können wir immer wieder nur staunen. Dass aus einem kleinen Korn, das im Frühjahr in die Erde gebracht wird, eine neue Pflanze wächst und diese Pflanze einen vielfachen Ertrag bringt. Und ich habe nachgeschaut, eine Ähre eines durchschnittlichen Weizens trägt 35 Körner. Eine Ähre eines hochwertigen, eines ertragreichen Weizens hat sogar etwa 45 bis 50 Körner pro Ähre. Beim Roggen ist das ähnlich, etwa 40 bis 50 Körner pro Ähre können da geerntet werden. Und Jesus hat genau dieses Bild genutzt, um seinen Jüngern eine wichtige Wahrheit zu lehren. Und wir wollen uns das gemeinsam lesen. Lasst uns bitte aufschlagen. Johannes 12, die Verse 20 bis 26. Johannes Kapitel 12, von Vers 20. Es waren aber einige Griechen unter denen, die zum Fest hinaufgekommen waren, um anzubeten. Die kamen zu Philippus, der von Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn: Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus ging und sagte es Andreas. Philippus und Andreas sagten es Jesus weiter. Jesus aber antwortete ihnen: Die Stunde ist gekommen, in der der Menschensohn verherrlicht wird. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, der wird es zum ewigen Leben bewahren. Wer mir dienen will, der soll mir folgen. Und wo ich bin, da wird mein Diener auch sein. Und wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Jesus nimmt also genau dieses Bild des Weizenkorns, um uns zwei Dinge zu erklären. Zum einen ist natürlich das Weizenkorn ein Bild auf Jesus selbst. Wir befinden uns hier zeitlich in der Woche vor Ostern, damals vor dem Passafest, weil in dem Kapitel 12 wird uns davor berichtet, wie Jesus am Palmsonntag in Jerusalem eingezogen ist. Also stand für ihn die schwerste Woche seines Lebens bevor und seine Leidenszeit stand einfach bevor. Jesus hatte zwar schon zu seinen Lebzeiten Menschen, die ihm nachgefolgt sind, er hatte Jünger, eine gewisse Gefolgschaft, aber er zeigt hier mit diesem Bild, dass erst durch seinen Tod sein Auftrag beendet ist. Erst dann wird das Ergebnis zu sehen sein. Genau wie es beim Weizenkorn ist, das Korn wird ausgesät und erst wenn das Korn gekeimt hat, erst wenn daraus eine neue Pflanze gewachsen ist, erst wenn sie Früchte trägt, erst dann können wir sehen, dass alles in Ordnung war mit dem Samenkorn. Und genauso war es bei Jesus. Er musste am Kreuz sterben, um eine vielfache Frucht zu bringen. Erst nach seinem Tod können wir sein Opfer für uns annehmen. Wir können es erst danach in Anspruch nehmen. Und damit können wir sagen, dass die Frucht ein jeder ist, der dieses Angebot, der dieses Opfer angenommen hat und für seine Seele benutzen kann. Jeder, der dieses Opfer in Anspruch genommen hat, der den Glauben an Jesus Christus hat, der neues Leben durch ihn bekommen hat, ist ein Körnchen an der Ehre. Jesus ist gestorben, damit wir Leben haben, damit wir einmal mit ihm im Himmel sein können. Und wir sehen, dass er viel Frucht gebracht hat. In der Apostelgeschichte werden uns nur einige Zahlen genannt, aber da ist von 3000 Menschen die Rede, die an Pfingsten zur Gemeinde hinzugekommen sind. Und es heißt, es wurden täglich weitere hinzugetan. Täglich. Die Frucht war sehr, sehr groß. Und die Frucht hält ja auch bis heute an. Wir sind ja auch ein Produkt von diesem Tod von Jesus. Diese Frucht ist nur möglich, weil Jesus für die Menschen gestorben ist, weil er für uns gestorben ist. Aber es soll nicht dabei bleiben, dass wir nur die Körner an der Ehre sind. Und das ist der zweite Teil der Botschaft von Jesus. Er erklärt mit diesem Bild auch die Nachfolge. Denn wir müssen uns auch den Kontext anschauen. Hier kommen Menschen mit dem Wunsch zu den Jüngern, dass sie Jesus sehen wollen. Und diese Menschen sind aus Griechenland nach Jerusalem gekommen. Ich habe das ja schon gesagt, wir standen unmittelbar vor dem Passafest. Und so lesen wir bei uns, es waren einige Griechen unter denen, die zum Fest hinaufgekommen waren, um anzubeten. Also wir können davon ausgehen, dass es jüdischgläubige Griechen waren, dass es Heiden waren, die zum Glauben gekommen sind, weil sie hier gekommen sind, um anzubeten, um am Passafest teilzunehmen. Ja, und diese Menschen, die hatten einen wunderbaren Wunsch. Sie haben gesagt, Herr, wir wollen Jesus sehen. Und ich bin mir sicher, dass es eine Bitte ist, die nie unerhört bleibt. Auch heute nicht. Wir wissen nicht, was diese Griechen schon von Jesus gehört haben, was sie schon von ihm gewusst haben, was sie von ihm erwartet haben, welche Erwartungshaltung sie hatten. Aber wir wissen, dass sie ihn gefunden haben. Nachdem sie diesen Wunsch hatten, wir wollen Jesus sehen, wurde dieser Wunsch erfüllt. Sie haben Jesus gesehen. Deshalb können wir sagen, wenn wir dieses Verlangen haben, Jesus zu begegnen, Jesus zu sehen, ihn zu erleben, dann wird es auch möglich sein. Wir werden nicht damit scheitern. Deshalb will ich dir zurufen, wenn du Jesus noch nicht begegnet bist, wenn du ihn noch nicht gefunden hast, dann darfst du ihn noch suchen. Er lässt sich finden. Und wenn Menschen auf der Suche nach Jesus sind, dann ist es unsere Aufgabe, ihnen den Weg zu zeigen. Genau wie es Philippus und Andreas gemacht haben, sie haben diese Griechen zu Jesus geführt. Und da sind wir an einem ganz wichtigen Punkt. Kann ich Menschen zu Jesus führen? Weiß ich, wie und wo er zu finden ist? Ganz klar, das ist erst möglich, wenn ich ihn selbst gefunden habe, wenn ich selbst dieses Heil bei ihm gefunden habe. Und jetzt ist diese Reaktion von Jesus einfach sehr interessant. Und im ersten Moment ist es für uns unverständlich, dass Jesus diese Suchende mit dem Bild des Weizenkorns konfrontiert. Anstatt zuerst auf seine sanften Eigenschaften oder die Vorzüge der Nachfolge einzugehen, bringt Jesus ihnen hier das Bild vom Weizenkorn. Jesus bemüht sich nicht darum, Nachfolger zu bekommen. Es ist ihm nicht wichtig, dass ihm viele Menschen folgen. Er ist dafür nicht bereit, den Weg breiter zu machen. Er verwässert die Voraussetzungen nicht, ganz im Gegenteil. Er kommt direkt auf den Kern zu sprechen. Vers 26, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, der wird es zum ewigen Leben bewahren. Wer mir dienen will, der soll mir folgen. Und wie ich bin, wo ich bin, der wird mein Diener auch sein. Nun wissen wir nicht, was diese Männer vorhatten. Warum Jesus ihnen auf diese Weise begegnet ist. Womöglich waren diese Griechen ein gutes und ein bequemtes Leben gewöhnt. Und deshalb musste Jesus das hier gerade rücken, ihre Vorstellungen gerade rücken. Unter menschlichen Vorstellungen vom Leben, diese stimmen nicht mit Gottes Willen überein. Wenn es nach uns ginge, dann würden auf dem Weg keine Kurven und keine Hügel sein. Es wären keine Unsicherheiten, keine Schwierigkeiten dabei, sondern es wäre ein gerader, ein einfacher Weg, bei dem es uns in erster Linie um uns selbst und die Verwirklichung unserer Träume und Wünsche geht. Und am besten sollte der Weg nicht zu schmal sein, damit wir uns nicht irgendwie eingeengt fühlen, so wäre unser menschlicher Weg. Deshalb sagt Jesus hier, wer sein Leben liebt, der wird das Leben aus Gott, das ewige Leben verlieren. Wenn es nur darum geht, unsere eigenen Wünsche durchzusetzen, dann werden wir den Willen Gottes nicht erfüllen können. Sondern wir müssen bereit sein, unsere eigenen Wünsche, unsere eigenen Vorstellungen vom Leben, unsere Vorlieben und unsere Pläne loszulassen. Das sagt uns Jesus hier ganz klar. Und das wird noch an einer anderen Stelle deutlich. Wir wollen Lukas 14 lesen. Lukas 14 und wir lesen hier die Verse 25 bis 33. Es gingen aber große Menschenmengen mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, auch dazu sein eigenes Leben hasst, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Wer ist aber unter euch, der einen Turm bauen will und sich nicht zuvor hinsetzt und die Kosten überschlägt, ob er genug Geld hat, um es auszuführen? Damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht ausführen kann, alle, die es sehen, anfangen, über ihn zu spotten und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und kann es nicht ausführen. Oder welcher König, der ausziehen will, um gegen einen anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und überlegt, ob er dem mit 10.000 begegnen kann, der mit 20.000 gegen ihn kommt? Wenn nicht, dann schickt er, wenn jener noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um Frieden. So kann auch keiner von euch, der nicht allem absagt, was er hat, mein Jünger sein. Wie schon gesagt, Jesus geht es hier nicht darum, eine große Gefolgschaft zu haben, sondern es geht ihm darum, dass er echte Jünger hat. Wir müssen deshalb bereit sein, unser Kreuz auf uns zu nehmen. Wir müssen bereit sein, auf Widerstand zu stoßen. Denn in dem Zeitpunkt, in dem wir uns auf die Seite Gottes begeben, entfernen wir uns von der Seite des Teufels. Und damit sind wir nun Feinde des Teufels. Und dann begegnet uns offener Widerstand. Der Teufel setzt alles daran, uns wieder vom Weg abzubringen. Das Kreuz ist dieser Widerstand, den Jesus hier so nennt. Jeder soll sein Kreuz auf sich nehmen. Ja? Die Menschen in der Welt, sie werden unsere Beweggründe nicht mehr verstehen. Deshalb wirken wir fremd für sie und sie halten Abstand von uns. Wir verlieren Freunde, wir verlieren vielleicht auch Familienangehörige. Und das Kreuz ist dann auch die Einsamkeit, die daraus folgt. Jesus macht hier deutlich, dass er absolute Entschiedenheit fordert. Er braucht Nachfolger, die entschieden sind, allem abzusagen, was sie haben. So kann auch keiner von euch, der nicht allem absagt, was er hat, mein Jünger sein. Wisst ihr, das ist eine sehr, sehr große Herausforderung in unserer heutigen Zeit. Denn wir leben in Zeiten des Überflusses. Und es ist zu sehen, dass dieser Überfluss, dieser Materialismus, dieses Streben nach Reichtum für viele Inhalt und Sinn des Lebens ist. Sie wollen sich viele Güter oder Reichtümer anhäufen. Und es ist nicht nur ein aktueller Trend, sondern es war schon früher so. Und so wurde in der Einleitung die bekannte Begegnung von Jesus mit dem reichen Jüngling gelesen. Er hatte wirklich den Wunsch, das ewige Leben zu finden. Und er hat erkannt, dass ihm dieses formale Judentum nicht das ewige Leben geben kann. Das hatten sie nicht zu bieten. Und deshalb war er suchend. Und er kommt zu Jesus. Und genau wie die Griechen, die auf das Passafest gekommen sind und den Wunsch hatten, Jesus zu sehen, so war das auch bei ihm. Er hat Jesus gesucht und er hat Jesus gefunden. Bis hierhin hat er alles richtig gemacht. Aber Jesus analysiert jetzt seine Lage. Er klopft die Gebote ab, die der junge Mann alle gehalten hat. Und dann sieht Jesus tiefer hinein.
Und er findet das Problem und er zeigt das Problem. Hier, schau mal, an deinem Reichtum hängt dein Herz noch. Da ist kein Platz für mich in dem Herzen. Das ist voll mit Reichtum. Ich kann da nicht drin wohnen. Und seine Reaktion ist uns bekannt. Dieser reiche Jüngling, er ist betrübt, er ist traurig und er ist nicht bereit, das aufzugeben. Er geht weg von Jesus, er entfernt sich von ihm. Und wie ist das bei uns? Woran hängt unser Herz denn noch? Bin ich bereit, allen Besitz abzusagen? Wisst ihr, es ist unmöglich, für Gott und gleichzeitig für eine andere Sache zu leben. Die Freundschaft der Welt ist die Feindschaft gegen Gott, heißt es in Jakobus 4, Vers 4. Wir können nicht beiden Seiten angehören, entweder die eine oder die andere. Entweder wir sind für Gott oder wir sind gegen Gott. Da ist kein Mittelweg. Es geht um diese Entscheidung. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen treu sein und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, hat Jesus gesagt. Matthäus 6, Vers 24. Und mit diesem Mammon ist auch das Geld gemeint, aber nicht nur das Geld. Darunter fällt all unser irdischer Besitz, den wir haben. Da gehört das Haus genauso dazu wie das Auto und der Kleiderschrank. Sämtliche Hobbys, liebgewordene Angewohnheiten, die störend sind, Genuss, Wohlstand, unser Ansehen, unsere eigene Gesundheit, der Luxus, in dem wir leben dürfen. All diese Dinge müssen wir bereit sein, für ihn aufzugeben, um Gott zu dienen. Wenn es hinderlich ist, müssen wir bereit sein, dem abzusagen. Jesus hat ein Leben in Hingabe gelebt und genauso sollen wir ein Leben in Hingabe leben. Und vielleicht redest du dir noch ein, dass du nicht reich bist, aber der Alfred hat es schon in der Einleitung erwähnt. Wir leben heute in absolutem Reichtum. Wenn wir zurückschauen und wenn wir uns das Leben der großen Herrscher und Könige vergangener Zeit anschauen, dann müssen wir erkennen, dass wir heute viel besser leben als die Könige damals. Es ist viel bequemer, wir haben es viel besser. Es ist viel komfortabler. Wenn man die bisherigen Menschen auf der Erde nimmt, dann bin ich mir überzeugt, dass wir die Reichsten davon sind. Niemand anderes hatte so einen Reichtum. Und deshalb gilt diese Warnung auch an uns. Wir müssen bereit sein, uns wirklich konsequent von allem zu trennen, wenn es uns davon abhält, Jesus nachzufolgen. Genau wie Jesus sein Leben für uns gelassen hat, so sollen wir auch unser Leben für ihn lassen. Und es muss unser Leben sein, das wir aufgeben. Das Bild vom Weizenkorn zeigt uns nämlich auch, dass es nichts bringt, wenn wir spreu aussehen. Das ist allen klar. Wenn da nur die Hülle in die Erde getan wird, dann können wir gießen und machen, wir können lange warten, da kommt nichts dabei raus. Da muss Leben drin sein. Deshalb bringt es nichts, wenn wir nur eine Hülle haben. Wenn unser geistliches Leben nur aus einer Form besteht, aber unser Alltag etwas anderes zeigt. Paulus warnt Titus vor solchen Menschen. Titus 1, Vers 16, ich muss das kurz lesen. Titus 1, Vers 16. Sie sagen, sie erkennen Gott, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Sie sind ein Gräuel und gehorchen nicht und sind zu jedem guten Werk untauglich. Sie gehorchen ihm nicht. Seine Werke verleugnen sie. Wenn wir nicht zu tiefen Einschnitten in unserem Leben bereit sind, wenn Gott nicht über alle unsere Lebensbereiche verfügen kann, regieren kann, dann wird das dazu führen, dass wir ein Bekenntnis haben, aber unser Leben nicht mit dem Bekenntnis übereinstimmt. Und dann ist es klar, dass wir keine Früchte bringen können. Die Spreu kann nicht keimen. Aus der Spreu wird keine neue Pflanze treiben und damit gibt es auch keine Frucht. Auch Johannes fällt ein hartes Urteil. 1. Johannes 2, die Verse 3 bis 6. 1. Johannes 2,
3-6. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in ihm ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollendet. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch sein Leben so führen, wie er gelebt hat.
Ein klarer Appell, dass unser Leben mit unserem Bekenntnis übereinstimmen muss. Aus unserem Leben muss unser Glaube, unsere Überzeugung sichtbar sein, indem wir Nachfolger von Jesus sind, indem wir ein Leben führen, in dem wir nicht im Mittelpunkt stehen, sondern ein Leben, in dem Jesus im Mittelpunkt steht, in dem es nicht um die Erfüllung des eigenen Willens geht, sondern um die Erfüllung seines Willens. Ein Leben, in dem die Liebe Gottes zu sehen ist, die Liebe zu Gott und die Liebe zu unseren Mitmenschen, die Liebe zu verlorenen Seelen. Wir sollen so leben, wie Jesus selbst gelebt hat. Wo er ist, dort sind wir auch zu finden, in seiner Nähe. Ich möchte uns nun einen Abschnitt aus dem Psalm lesen, und zwar Psalm 19. Psalm 19, die Verse 8 bis 12. Die Weisung des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Gesetz des Herrn ist zuverlässig und macht die Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewig. Die Urteile des Herrn sind wahrhaftig, allesamt gerecht. Sie sind köstlicher als Gold und Feingold in Menge. Sie sind süßer als Honig und Honigseim. Auch wird dein Knecht durch sie gewarnt, und wer sie hält, bekommt großen Lohn. Der Psalm fängt an mit den Worten: Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und das Firmament verkündet das Werk seiner Hände. Und dann geht David hier über zu dem Wort Gottes. Und er sagt, das Wort Gottes ist köstlicher als Gold und es ist köstlicher als viel Feingold, als eine ganze Menge von Feingold. Süßer als Honig und Honigseim. Und der Honigseim ist derjenige, der aus den Waben fließt, ohne dass wir etwas tun müssen. Es ist der beste Honig. Und Honig besteht aus 80% Zucker. Deshalb können wir sagen, der Honig war das Süßeste, was diese Menschen gekannt haben. Für David war das Wort Gottes nicht mit allen Reichtümern der Erde und nicht mit allen Genussmitteln zu vergleichen. Es gab nichts Wertvolleres und nichts Köstlicheres für ihn. Und wie ist es bei uns? Was ist denn uns wichtiger? Das Gold, Feingold, der Honig, Genussmittel, Reichtum? Oder ist es wichtiger, die Bibel zu lesen, zu studieren und sie anzuwenden, sie umzusetzen in unserem Leben? Wer sie hält, bekommt großen Lohn. Und das ist wunderbar. Wir werden dafür belohnt, wenn wir uns an Gottes Wort halten. Und zwar nicht mit einem kleinen, nicht mit einem geringen Lohn, sondern mit einem großen Lohn, so sagt es David hier. Und wisst ihr, unser Leben ist sehr, sehr kurz und die Ewigkeit, die ist unendlich lang. So wie wir gekommen sind, so werden wir auch wieder gehen. Und die Erde wird einmal mit all ihren Reichtümern vergehen. Und dann zählt es nichts mehr, was du hier erarbeitet hast, wie viel Geld du verdient hast, welchen Stand du bei den Menschen hattest. Das ist alles egal, welche Statussymbole du besessen hast. Es wird alles vergehen. Das bleibt alles nicht. Und weißt du, es gibt Entscheidungen, die keine weitreichenden Folgen haben. Aber hier ist es was anderes. Es geht um alles. Es geht darum, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Es geht darum, Gott zu gefallen. Vor ihm wird sich alles entscheiden. Was sehen wir? Was werden wir ernten? Was siehst du und was wirst du ernten? Die Zeit ist gekommen, dass die Bauern zum Teil schon den reifen Weizen ernten. Einige Felder sind bereits abgeerntet und ich habe daran gedacht, wie sich die Bauern freuen müssen. Wie groß ist ihre Freude, endlich die Belohnung zu bekommen. Die ganze Arbeit hat sich gelohnt, die Vorbereitung des Bodens, das Vorbereiten, die Aussaat zu bringen und das ganze Bangen in der Zeit, ja, wie sich die Pflanzen entwickeln werden. Und nun haben sie endlich den Lohn. Sie freuen sich. Und stell dir mal vor, wie sehr sich Gott freut über einen jeden, der sich entscheidet, ihm nachzufolgen. Er hat die Erlösung geplant. Er hat die Erlösung ausgeführt. Er hat alle Voraussetzungen geschaffen. Es ist alles da. So sage ich euch, wird vor den Engeln Gottes Freude sein über einen Sünder, der Buße tut. Lukas 15, Vers 10. Welche Ernte erwarten wir? Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, der wird es zum ewigen Leben bewahren. Und wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Interessant ist, dass die Jünger nach der Begegnung mit dem reichen Jüngling irgendwie aufgewühlt scheinen. Irgendwie wurde da ein Wunderpunkt bei ihnen getroffen. Vielleicht waren ihre Vorstellungen, dass gerade die Reichen, die es sehr leichter hatten im Leben, dass gerade sie dazu prädestiniert waren, in den Himmel zu kommen. Sie hatten Knechte, sie hatten Mägde, sie hatten Sklaven. Ihnen ging es ja eigentlich besser wie den Arbeitenden. Und so dachten sie, die am allerehesten. Außerdem hatten sie die Möglichkeit der Bildung. Und Jesus stellt hier klar, dass es für sie aber aus menschlicher Sicht unmöglich ist, in den Himmel zu kommen. Und da erschrecken die Jünger. Ich möchte uns noch die Parallelstelle in Markus 10 lesen. Wir lesen in Markus 10 die Verse 28 bis 31. Da sagte Petrus zu ihm: Sieh, wir haben alles verlassen und sind dir gefolgt. Jesus antwortete: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern, Vater oder Mutter, Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern, Mütter und Kinder und Äcker mit Verfolgungen und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Aber viele Erste werden Letzte und die Letzte werden Erste sein. Die Jünger sind irgendwie von dieser Begegnung mit dem reichen Jüngling irgendwie überrumpelt, von dieser Aussage von Jesus überrumpelt. Und Petrus ergreift das Wort, er fragt Jesus ganz offen: Was fällt denn eigentlich bei uns für die Nachfolge? Was kommt dabei rum? Was ist eigentlich unser Lohn? Wir müssen daran denken, dass sie zum Teil nicht nur ihr Haus zurückgelassen haben, sondern natürlich auch ihre Familien, den Fischereibetrieb oder die gut bezahlte Zollstation. All das waren Dinge, die sie ja zurückgelassen haben. All ihr Hab und Gut, sie haben alles zurückgelassen. Sie hingen an nichts. Sie mussten es loslassen. Hauptsache, sie konnten Jesus nachfolgen. Nun ist diese Reaktion der Jünger eine normale, eine menschliche Reaktion. Ja? Und Jesus versteht das. Und er beruhigt seine Jünger. Macht euch keine Sorgen, ihr werdet reich dafür belohnt. Das eine Haus, der eine Bruder, die Frau oder ein Kind, ihr bekommt das hundertfach zurück. 1:1 wäre 100%. 1:100 sind 100-mal 100%, sind 10.000%. Und Jesus spricht hier davon, dass wir einen Teil der Belohnung schon hier bekommen. Also haben wir es doch wieder mit irdischem Reichtum zu tun? Nein, mit unserer Wiedergeburt werden wir in die große Familie Gottes hineingeboren. Wir haben viele Brüder und Schwestern. Wir haben viele Geschwister. Wir haben Glaubensvorbilder, Eltern in dem Sinn, die uns vorangehen. Und wir haben Geschwister oder eine Familie auf der ganzen Welt verteilt. Und damit stehen uns viele Türen offen. Wir dürfen einander begegnen. Wir dürfen teilen, was Gott uns geschenkt hat. Wir dürfen Gemeinschaft miteinander haben. Aber was uns sicher stutzig gemacht hat, dass hier die Verfolgungen als Belohnung mit aufgeführt werden. Wie schon gesagt, das Leben mit Gott ist ein Leben gegen die Welt. Wir teilen nicht mehr ihre Einstellung, ihre Leichtfertigkeit, ihre Ziele, nicht mehr ihre Lebensart. Und das führt dazu, dass sie uns ausgrenzen, dass wir selbst uns auch zurückziehen in gewisser Weise, dass wir ausgegrenzt werden, dass wir einsam werden. Und es geht sogar so weit, dass es in echten Hass umschlägt. Ich möchte uns da 1. Petrus 2 lesen. 1. Petrus, Kapitel 2, die Verse 19 bis 21. Denn das ist Gnade, wenn jemand um des Gewissens willen vor Gott das Übel erträgt und das Unrecht erleidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr wegen böser Taten geschlagen werdet und es erduldet? Aber wenn ihr um guter Taten willen leidet und es erduldet, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußspuren folgt. Denn dazu seid ihr berufen. Die Verfolgung gehört dazu. Und zum Teil sehen wir das auch heute, wo wir Sünde beim Namen nennen, da stoßen wir auf Widerstand. Und zwar nicht nur ablehnenden Widerstand, sondern es geht Richtung Verfolgung, dass man aktiv dagegen vorgeht, dass eine ganze Welle der Empörung überschwappt. Es geht so weit, dass offener Hass zu sehen ist. Jakobus sagt, haltet es für lauter Freude, wenn ihr in verschiedene Anfechtungen geratet. Es soll uns ein Grund zur Freude sein, wenn wir für würdig befunden werden, um Jesu Willen zu leiden. Genau wie Jesus das getan hat, genau wie er durch die Leiden gehen musste, so sollen auch wir durchgehen, seinen Fußspuren folgen. Dann wartet eine ewige Belohnung auf uns. So hat es Gott seinen Jüngern versprochen. Und in der kommenden Welt das ewige Leben. Wisst ihr, es wartet ein unerschütterliches Reich auf uns. Eine Belohnung, die nicht verbraucht, die nicht durch äußere Einflüsse geschmälert werden kann, nicht beeinträchtigt werden kann, nicht der Inflation unterliegt, sie kann nicht an Wert verlieren. Eine Belohnung, die kein Ende hat, auf ewig im Himmel. Der Weizen von Jesus ist reif. Von seiner Seite ist alles getan. Und nun liegt es an uns. Sind wir ein Weizenkorn an seiner Ehre? Haben wir erkannt, dass er für uns gestorben ist? Haben wir unser Leben losgelassen, um ihm zu dienen? Haben wir sein Angebot angenommen? Und sind wir bereit, wiederum als Weizenkorn zu sterben, damit aus unserem Leben Frucht für Gott entsteht? Dass Gott unser Leben gebrauchen kann, dass er unsere Zeit, unsere Fähigkeiten, unsere Begabungen, unsere finanziellen Mittel, all das gebrauchen kann, um daraus noch mehr Frucht zu schaffen, damit Menschen zu Jesus finden. Wartet die Belohnung auch auf dich? Ich wünsche es uns. Aber viele Erste werden Letzte und die Letzte werden Erste sein. Und das ist ein Wort an unsere Geschwister, die schon lange dem Herrn dienen. Liebe Geschwister, bleibt treu. Es genügt nicht, nur einen guten Anfang gemacht zu haben, sich am Anfang von allem zu trennen und es nachträglich wieder zurückzuholen und sich wieder daran festzubinden, es wieder aufzunehmen, die ganze Last, sich nachträglich an die irdischen Reichtümer, die Bequemlichkeit und all die anderen Dinge zu binden. Erst wenn wir durchgehalten haben, bekommen wir den ewigen Lohn. Und für diesen Lohn lohnt sich alle Anstrengung. Haltet es aus. Es wartet ein großer Lohn auf euch. Und diesen Lohn wünsche ich einem jeden von uns. Gott segne sein Wort. Amen.